Technik läuft. Ich bin auch leicht bekältet, ich höre mich ganz schlecht. Ja, eben, ich bin auch verkältet, höre mich auch ganz schlecht, darum, ja. Schauen wir mal. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wir haben im Moment keinen Gottesdienst, bei uns gibt es Abendgottesdienst, das heisst für mich eine doppelte Schicht, aber meine Tochter ist heute Morgen zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, Papi, wir haben doch erst heute Abendgottesdienst. Dann habe ich gesagt, ja weisst, ich tue eben gerne predigen, darum tue ich zweimal predigen am Sonntag. Und sie hatten das irgendwie nicht ganz verstanden gehabt, aber naja. Ja, ich freue mich auch, dass wir als Heilsarmee und als FCG Oberkum so ein bisschen angefangen haben, Kontakt zu haben, pflegen miteinander. Wie ihr ja wisst, wir sind im Moment auch im Live-Seminar. Der Björn hat schon Input gehalten. Ich hoffe, dass er nächsten Donnerstag auch noch den zweiten Input wird halten im Live-Seminar. Und wir sind gut unterwegs dort. Wir haben ein paar Gäste und es ist wirklich auch gute Zeit, die wir miteinander verbringen. Und ich persönlich, für mich ist das ein echtes Anliegen, dass die verschiedensten Gemeinden miteinander zusammenarbeiten, weil es geht um, dass wir miteinander Gottes Reich bauen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube gerade auch, wenn wir miteinander gegen raustreten, dass auch die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, das sehen und sehen, da ist eine Einheit da. Und Jesus sagt ja selber auch, an der Liebe untereinander erkennt die Welt, dass er ein lebendiger Gott ist. Und das ist darum, finde ich, das immer ein schönes Zeichen, wenn wir auch als Gemeinden zusammenarbeiten können und miteinander rausgehen. Ja, ich habe gedacht, dass wir heute ein bisschen einsteigen. Ja, genau, das PowerPoint ist schon da mit einem kleinen Quiz und mal ein bisschen Allgemeinwissen von schauen, wie die Heilsarmee so ein bisschen drauf ist, was Allgemeinwissen anbelangt. Und ich habe jetzt drei Persönlichkeiten aus der Weltgeschichte, Fotos oder Bilder, rauskopiert und ich möchte euch fragen, wisst ihr, wer diese Persönlichkeit ist? Genau, hey, super. Weiss noch jemand ungefähr, wann er gelebt hat? So? Schau, ich höre eben ganz schlecht, ich muss ganz laut. Wie viel? 17. Jahrhundert, 1500? 1400. Okay, absolut überzeugend. Zum Ersten, zum Zweiten, nein. Also, im 16. Jahrhundert hat er gelebt, Martin Luther. Zeig es gerade mal so. 1483 bis 1543. Okay. Dann nachher nächste Persönlichkeit, also gut allgemein wissen, nächste Persönlichkeit. Der Bonhoeffer, genau. Und seht ihr, was er in der Hand hat? Hey, eine Zigarette, nein, das gibt's nicht. Bonhoeffer hat gelebt, 1906 bis 1945, tragische Art und Weise ums Leben gekommen, ist umgebracht worden von den Nazis. Und dann nachher haben wir sicher in den Medien gesehen, in den letzten paar Tagen, auch ein Jahrhundertereignis. John F. Kennedy, genau, richtig. Auch er, ganz tragisch ums Leben gekommen, 1963, am Freitag hat man ja daran gedacht. Auch er eine Persönlichkeit gewesen, die die Welt prägt hat. Auch der Martin Luther eine Persönlichkeit gewesen, die die Welt prägt hat. Auch der Bonhoeffer eine Persönlichkeit gewesen. Eine starke Persönlichkeit. Und was mich an diesen drei Persönlichkeiten beeindruckt hat, ist, dass sie trotz Widerstand haben sie sich zu ihrer Meinung gestellt. Der Martin Luther im Angesicht von seinem Tod, also er ist in Worms, vor der Regierung stand und hat bekannt, ich kann nicht anders, ich muss zu dem stehen, wo ich glaube, obwohl er gewusst hat, das Risiko, dass er umgebracht wird, ist sehr gross. Und er hat gesagt, mal, ich glaube das. Ich glaube, dass wir aus Gnade erlöst sind. Dann auch der Bonhoeffer, der im Nazi-Regime bekennt hat, sich zu Jesus gestellt hat und weil er gegen das Unrechtsregime angekämpft hat, sogar ums Leben gekommen ist. Er hatte so eine starke Persönlichkeit gehabt, dass er hat sich dagegen gestellt, dass er gegen den Strom geschwommen ist. Und beim JF Kennedy war es so gewesen, dass er ja gerade in der Zeit regiert hat, wo der Kalte Krieg am Höhepunkt war, Kuba-Krise. Und man weiss unterdessen, dass aufgrund von Protokollen, die geführt worden sind, dass er sich gegen einen atomaren Schlag gestellt hat, dass seine Militärs gesagt haben, wir wollen mit Atomwaffen loslegen. Und er war der, der trotz der ganzen Militärs gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Wir reagieren nicht mit Atomwaffen auf die Bedrohung in der Kuba-Krise. Auch er hat sich so als starke Persönlichkeit erwiesen und hat sich gegen die Mehrheit gestellt. Und das sind schon Kennzeichen von starken Persönlichkeiten. Eine starke Persönlichkeit zeigt sich durch das, dass sie eben im Widerstand trotzdem so ihrer Überzeugung steht. Und wir haben jetzt hier miteinander so Personen von der Öffentlichkeit angeschaut, Leute, die sehr bekannt sind und die ihre starke Persönlichkeit ausgelebt haben, eben im Widerstand nicht nachgegeben haben. Und ich glaube aber auch, dass wir persönlich in unserem Alltag drinnen auch immer wieder herausgefordert sind von so solchen Momenten, wo es darum geht, treffen wir die richtigen Entscheidungen. Wo wir herausgefordert sind, vielleicht unpopuläre Entscheidungen zu treffen für eine Überzeugung, die wir haben. Oder in einer Konfliktsituation vielleicht nicht gerade auszuflippen, sondern eben so zu reagieren, wie Jesus uns das lehrt. Oder in Schwierigkeiten, wo wir drinnen stehen, eben trotzdem die Wahrheit zu sagen, auch wenn vielleicht eine Halbwahrheit viel einfacher wäre. Ich denke, jeder von uns kennt solche Situationen, wo wir herausgefordert sind, wo wir eben auch in unserer Persönlichkeit herausgefordert sind. Wenn wir das Buch vom, oder nein, ich muss anders anfangen. Wer kennt das Buch vom Prophet Jeremia? So lala. Ich hätte, die zweite Frage wäre gewesen, wer hat es denn schon gelesen? In dem Fall auch schon mal reingeschaut, ja. Der Prophet Jeremia ist eine von den faszinierendsten Persönlichkeiten im Alten Testament. Und der Prophet Jeremia ist eine von den, wie soll ich sagen, tragischste Persönlichkeiten auch im Alten Testament. Er hat zwischen 627 und 580 vor Christus gelebt. Und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, du musst dem Volk Israel sagen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Du musst ihnen aufzeigen, dass sie sollen umkehren und wieder zurück zu Gott kommen. Weil das Volk Israel hat sich immer wieder weg von Gott bewegt und ist so auf falsche Wege geraten. Und Gott hat dem Prophet Jeremia den Auftrag gegeben, hat ihm gesagt, geh an und da innen meine Botschaft verkünden. Und jetzt war aber die Situation die, dass das Volk Israel überhaupt nicht hören wollte. Obwohl der Jeremia immer wieder auch bestätigt hat, hey, die Botschaft, die ich euch möchte weitergeben, die ist von Gott, hat das Volk nichts hören wollen. Noch viel schlimmer, sie haben angefangen, den Jeremia zu plagen, weil er ständig sie angeklagt hat, ihnen aufgezeigt hat, wo ihre Fehler sind. Und wer hört schon ständig gern, wo seine Fehler sind? Und so haben sie angefangen, den Jeremia zu plagen. Man hat ihn verleumdet, man hat ihn geschlagen, man hat ihn bespuckt, man hat ihn verspottet, man hat ihn sogar mal einmal in einen tiefen Brunnen hineingehauen und ein paar Wochen dort innen liegen lassen. Also es ist wirklich ein ganz schlimmes Leben, das der Jeremia hat in Israel. Und am Schluss von seinem Leben war der Gipfel sogar der, dass sie, weil sie hat müssen flüchten vor einem Feind, vor den Babyloniern, und obwohl der Jeremia gesagt hat, ich möchte im Land bleiben, haben sie ihn gefangen genommen, haben ihn mitgenommen. Und schlussendlich ist er eben 580, wir vermuten es, wir wissen es nicht ganz genau, das steht nicht mehr in der Bibel, dass er gesteinigt worden ist am Schluss von seinem Leben, von den Juden. Ganz eine tragische Figur. Und trotzdem, Jeremia hat sein ganzes Leben an dieser Botschaft von Gott festgehalten. An dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, hat er festgehalten. Obwohl die Leute ihn verspottet haben, obwohl es ihn eingesperrt haben, geschlagen haben, was auch immer. Er hat an dem festgehalten, was Gott ihm aufgetragen hat. Und für mich ist er der Inbegriff von einer starken Persönlichkeit. Und ich habe mich aber auch gefragt, warum, wie ist es denn gekommen, dass er eine so eine starke Persönlichkeit hat können sein, dass er trotz dem grossen Widerstand, den er gehabt hat, hat können standhalten. Und ich glaube, dass der Jeremia einer war, der seine Identität, seine Persönlichkeit an dem festgemacht hat, was Gott gesagt hat und nicht an dem, was die Menschen gesagt haben. Und ich glaube auch, dass er gerade darum hat können, eine starke Persönlichkeit sein, was wir lesen im Jeremia 1, 4 bis 8, wo wir ja schon einleitend gehört haben. Und ich glaube, dass gerade in dem Text, wo wir hier lesen, sichtbar wird, wie auch wir können starke Persönlichkeit werden in Gott, wie auch wir können, gerade in den Situationen, wo wir herausgefordert sind, wo es eben darum geht, nicht eine Halbwahrheit zu sagen, sondern die Wahrheit zu sagen, wo es darum geht, in Liebe zu reagieren, anstatt mit Hass, dass wir auf diese Art und Weise können starke Persönlichkeiten werden. Jeremia 1, 4 bis 8. Ich lese es gleich noch, auch wenn es hier steht. Der Herr sprach zu mir, und es ist übrigens eine modernere Übersetzung, neues Leben habe ich hier genommen. Der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Aber allmächtiger Herr, wehrte ich, der Jeremia, ab. Ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende, und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Eine gewaltige Zusage, wo da der Jeremia von Gott am Anfang von seinem Leben überkommt. Die Grundlage von einer starken Persönlichkeit, das sehen wir hier in dem Text drin, ist mal einfach das Annehmen von dem, dass wir von Gott erkannt sind. Super, jetzt fühlt man es nicht so gut. Aber ihr habt das Blatt vor euch, da könnt ihr das auch lesen. Ganz am Anfang vom Leben von Jeremia steht der Ruf von Gott. Gott hat den Jeremia gerufen, hat ihn ganz persönlich angesprochen. Und genauso wie er den Jeremia ansprechen tut, spricht er auch uns an, beruft er uns, nennt uns beim Namen. Hey Raphael, bin ich. Oder es gibt auch noch andere Raphael, habe ich gemerkt. Er spricht uns persönlich bei unserem Namen an. Im Neuen Testament oder im neutestamentlichen Sinn wird das ja auch sichtbar durch Jesus Christus. Dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er unsere Fehler getragen hat am Kreuz. Und dass er uns persönlich, uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir ein neues Leben anfangen können. Das ist genauso auch das persönliche Ansprechen von Gott an jeden einzelnen von uns. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Teil, wo wir hier bei Jeremia sehen, dass Gott eben uns persönlich, ganz persönlich anspricht, uns individuell. Es ist nicht irgendeine allgemeine Anrede, die sagt, hey Leute, kommt, folgt mir nach, sondern auch Jesus sagt, ganz konkret in unsere Lebenssituation, wo wir drinnen stehen, folg du mir nach. Ich rufe dich, ich berufe dich für einen Weg mit mir. Bei Jeremia wird das sichtbar, wenn er redet, dass er den Jeremia schon bereits vor seiner Geburt in der Hand hatte. Dass er ihn bereits schon kennt hat und gewusst hat, wer er ist, bevor er geboren ist. Gott hat ihn schon angenommen, bevor er überhaupt entstanden ist. Mütter wissen, dass die Bindung zwischen Mutter und Kind, das ist etwas sehr Starkes. Es gibt, glaube ich, nichts Stärkeres als eine Bindung zwischen einer Mutter und einem Kind. Es ist ja klar, ein Kind kommt auch im Leib von der Mutter auf die Welt, oder? Und ich habe drei Töchter und die sind am Anfang von ihrem Leben, die ersten zwei, drei Jahre, sehr stark auf die Mutter fixiert gewesen. Jetzt langsam komme ich so ein bisschen, ja, kommt mir auch so ein bisschen in die Beziehung oder mehr. Ihr Väter kennt das, oder? Vermutlich. Wenn jetzt Gott sagt, dass er, bevor er den Jeremia im Mutterleib war, schon kennt hat, schon seine Hand über ihn gehabt hat, was für eine intime Beziehung muss denn da sein? Was für eine Steigerungsform von der Beziehung von der Mutter und vom Kind ist denn das? Wenn Gott uns anspricht, dann nachher spricht er uns an, weil er uns kennt. Weil er weiss, wer wir sind. Weil er genau uns möchte. Er möchte dich in deiner Situation ansprechen, wo du drinnen stehst. Und ich finde noch wichtig, dass wir wissen, dass wenn Gott uns anspricht, dann tut er das nicht, obwohl er uns kennt, sondern gerade, weil er uns kennt. Mit all unseren Fehlern, mit all unseren Schwächen, jede Faser von unserem Leben kennt er, jede Angst, jede Schwierigkeit, wo wir drinnen stehen. Gott spricht dich persönlich an. Und das hat ganz viel mit einer starken Persönlichkeit zu tun, dass wir wissen, Gott spricht mich in meiner Situation an. Jetzt spricht er den Jeremia aber nicht einfach nur so an, sondern er wählt ihn aus. Im Alten Testament wird der Begriff für das genannt, das ist heilig. Er wird geheiligt. Das bedeutet, wird jemand ausgewählt und zu etwas ganz Besonderem berufen, vorbereitet und dann nachher gesendet. Heiligung bedeutet rausnehmen und vorbereiten. Und das hat Gott mit dem Jeremia gemacht. Er hat ihn rausgerufen, hat ihn für etwas Besonderes vorbereitet und hat ihn dann nachher in die Berufung hineingeschickt. Wenn Gott uns ganz persönlich anspricht, wenn Gott dich in deinem Leben ganz persönlich anspricht, macht er das nicht einfach nur so, sondern er macht das darum, weil er einen Plan hat über dein Leben. Er hat sich Gedanken gemacht, wo er dich geschaffen hat. Und er ruft dich in deinem Leben drinnen, möchte dich berufen, möchte dich heiligen, möchte dich als Geheiligter darstellen, in dem Sinn, dass er eine besondere Berufung für dein Leben parat hat. Er hat einen guten Plan. Und der Plan, das ist nicht ein Plan, der einfach allgemeingültig ist, sondern der Plan, der ist ganz konkret für dein Leben angepasst. An deine Stärken, an deine Schwächen. Was mir immer wieder auffällt, im Unterwegssein mit Jesus, dass wir uns vergleichen mit anderen. Wir schauen, was die anderen haben, was die anderen können und was wir vielleicht nicht können. Oder auch auf die andere Seite, wir sehen, was wir können und was die anderen nicht können. Und so entsteht etwas ganz Ungutes, auch im Zusammenhang mit dem Plan, den Gott eigentlich für uns geplant hat. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, wenn wir wollen, starke Persönlichkeiten sein, dass wir nicht vergleichen sollen. Dass wir sollen uns bewusst sein, Gott hat uns einen individuellen Plan zugesagt. Er spricht uns nicht nur persönlich an, sondern er kennt unsere Stärken und Schwächen und hat darum einen ganzen persönlichen Plan für uns parat. Er ruft uns in unserer Situation raus und er möchte, dass wir in dieser Berufung leben, die er für uns parat hat. Und dass wir, und das heisst, dass wir uns nicht vergleichen mit anderen. In Pfingstkreisen ist ja der Reinhard Bonke sehr ein bekannter Evangelist. Ja. Wer kennt den Reinhard Bonke? Er evangelisiert in Afrika und hat Millionen von Zuhörern und Massen kann man sagen, wirklich Menschen, die Jesus kennenlernen und sich für ihn entscheiden. Und alle wollen sein wie der Bonke, der im Erfolg vor dieser Masse steht und gebraucht werden wie Gott. Aber Gott hat den Bonke zum Bonke gemacht und den Raphael zum Raphael und den Fritz zum Fritz und den Hans zum Hans. Und wir müssen lernen, wenn starke Persönlichkeiten sind, dass wir wissen, Gott hat für mich einen persönlichen, individuellen Plan. Und es geht darum, dass wir den Plan entdecken. Es geht darum, dass wir uns um unsere Berufung, um die persönliche Berufung kümmern und nicht um andere Berufungen. Ein zweiter eine zweite Grundlage, die ich sehe, dass wir eine starke Persönlichkeit werden dürfen, ist folgendes. Die Grundlage, man sieht es ganz schlecht. Die Grundlage von einer starken Persönlichkeit ist, dass man an der Sicht von den Sachen, von den Dingen, von Gott festhaltet. Die Reaktion von Jeremia ist ja eigentlich klassisch. Jeremia sagt, ich kann es nicht. Schau mal Gott, ich bin doch viel zu jung. Schau mal, wie ich ausgesehen habe. Schau mal, was für eine Ausbildung das ich hatte. Nein, das sagt er nicht, aber das wird sicher mitspielen. Auch so ein bisschen, ja. Ich habe doch nichts. Was soll ich schon? Gott, schau mal. Vielleicht überlegt er sich auch, hey, super, hey, du bist cool. Vielleicht überlegt er sich auch, wenn ich jetzt irgendwo noch jemand losgehe, was könnte alles passieren? Was könnte nicht alles schief laufen? Was könnte nicht alles irgendwo in den Sand setzen? Und schaut, ich denke, das stimmt auch. Jeremia war sehr wahrscheinlich zu jung. Vermutlich hätte er nicht so gut reden können. Und das Risiko, dass er etwas in den Sand gesetzt hat, war durchaus da gewesen. Aber Gottes Antwort auf die Reaktion von Jeremia lässt überhaupt keinen Zweifel offen. Er sagt nämlich zu Jeremia, du bist nicht zu jung, weil ich dich sende, weil ich dir gebiete. Und merkt ihr, es geht nicht um den Jeremia, es geht um Gott. Es geht nicht um die Befürchtungen, die Jeremia hat, sondern es geht darum, dass ein mächtiger Gott hinter seiner Berufung steht. Und in diesem Zusammenhang werde ich mir immer wieder bewusst auch, wie sehen wir unser Leben? Wie sehen wir unsere Schwierigkeiten? Wie sehen wir unsere Herausforderungen, die wir drinnen stehen? Haben wir das Gefühl, dass wir das sowieso nicht schaffen? Sehen wir unsere beschränkten Möglichkeiten, die absolut Realität sind? Stimmt, wir sind vielleicht zu wenig intelligent, wir sind zu wenig gute Ausbildung. Kann sein. Vielleicht sind wir auch ungeschickt in gewissen Sachen, wir können es nicht. Aber das Beispiel von Jeremia soll uns aufzeigen, dass hinter uns und unserer Berufung, unserem Leben, ein mächtiger Gott ist. Ein Gott, der Autorität hat. Ein Gott, der Situationen im Grundsatz verändern kann. Unglaubliche Sachen können passieren, weil er mächtig ist. Ich habe letzte Woche etwas ganz Besonderes erleben, das ich nicht im Alltag erlebe. Ich habe seit längerem einen Mann begleitet, der sehr depressiv ist. Ich glaube schon über ein Jahr, wo er in tiefsten Depressionen ist. Und seit etwa anderthalb Monaten habe ich mich wöchentlich mit ihm getroffen zum Gespräch, habe mit ihm so ein über die Bibel geredet, wir haben zusammen gebetet und es ist einfach nicht besser geworden. Und jetzt bin ich letzten Dienstag angegangen, wieder geläutet und die Frau reisst die Tür auf und kommt mir jubelnd entgegen und ich, ja, was ist denn los? Ja, ihr Mann sagt wieder gesund. Sagt aus der Depression wie verwacht. Hat plötzlich wieder Freude am Leben. Hat wieder Sachen angefangen zu arbeiten im Garten und völlig verändert. Und mir ist bewusst geworden, da ist ein mächtiger Gott dahinter. Wir haben nicht viel können machen. Wir haben gebetet, wir haben auch seine Familie gebetet. Wir haben versucht, ihn zu begleiten. Und plötzlich greift Gott ein. Verändert, heilt. Wer so ein bisschen auch sich auskennt mit Depressionen, der weiß, dass das nicht einfach nur von einem Moment auf die andere weggehen kann. Aber in dieser Situation hat Gott wirklich eingegriffen. Unglaublich. Und ich glaube, dass gerade starke Persönlichkeiten mit dem machtvollen Eingreifen von Gott rechnen. Jesus redet ja auch von dem, dass Gottes Reich wie ein Senfkorn ist. Eigentlich ganz klein. Aber ein Senfkorn, der wächst, wird zu einem grossen Baum, der 3-4 Meter hoch kann werden. Und ich denke, dass wir uns bewusst sein müssen, dass, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass da ein riesen Potenzial dahinter steckt. dass wir nicht auf uns und unsere Schwächen schauen müssen, sondern dass wir auf unseren Gott schauen dürfen, der extrem viele Möglichkeiten hat. Unendlich viele Möglichkeiten. Und ich bin überzeugt, dass das uns zu starken Persönlichkeiten macht. Wie lange habe ich eigentlich übrigens Zeit zum Predigen? Das kommt mir jetzt einfach so zwischendrin in den Sinn. 2 Stunden, oder was haben wir? Okay. Was in dieser Situation auch wichtig ist, oder was mir auch wichtig erscheint im Zusammenhang mit einer starken Persönlichkeit, ist, dass Gott zu Jeremia sagt, gang. Gang und red. Setz um, was ich dir gesagt habe. Mein Grossvater hat mir von Zeit zu Zeit, wenn ich als Kind eine gute Note hatte, hat er mir einen 5-Liber gegeben. So ein als Belohnung, als Anreiz auch, so ein zu arbeiten. Und wenn ich keine gute Note hatte, hat er mir keinen 5-Liber gegeben. Ja? Und er hat mir dann erklärt, schau, von nichts kommt nichts. Kennt ihr den Ausspruch, oder? Von nichts kommt nichts. Ich bin mir bewusst, gerade im Zusammenhang mit Nachfolge Jesus und so weiter, ist das sehr leistungsbetont. Aber ich bin überzeugt, dass es eben trotzdem eine Wahrheit ist, wo wir uns bewusst sein müssen, wenn wir starke Persönlichkeiten werden. Wenn wir nicht anfangen, das, was Gott sagt, das, was Gott in unser Leben hineingeredet hat, was er in seinem Wort in uns weitergibt, wenn wir das nicht umsetzen, wenn wir nur Hörer sind und nicht Täter, dann werden wir nie weiterkommen. Dann werden wir schwache Persönlichkeiten bleiben. Werden wir vor Ort treten. Und ich denke, gerade da ist die Herausforderung für jeden Einzelnen von uns, dass wir nicht nur beim Hören bleiben, sondern dass wir anfangen auch zu tun. Und das hat etwas mit Mut zu tun, dass wir anfangen Schritt zu machen. Wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du merkst, du kommst nicht weiter, wenn zum Beispiel Sucht dein Leben bestimmt oder Jähzorn, dann nachher hilft dir Gott da drinnen, dich zu verändern. Definitiv. Aber es geht auch darum, dass du Schritt machst. Dass es darum geht, auch anzufangen, mit Gott die Situationen zu verändern. Wenn man einfach nur noch frustriert da sitzt, es geht es sowieso nicht, ich schaffe es sowieso nie, dann nachher wird sich nie etwas verändern. Jesus fordert uns an dem Punkt raus, dass wir Schritt machen dürfen, dass wir vorwärts gehen dürfen. Und dann nachher wird Gott sich dazu stellen und wird auch etwas verändern. Natürlich ist es auch so, dass wenn wir uns bewegen, wenn wir etwas tun, auch gerade im Zusammenhang mit dem Gemeindebau, wo wir vielleicht nicht wissen, wie kommt es raus, wenn wir jetzt rausgehen, Topfkollekten, oder? Wenn wir anstehen im Bremgarten und was soll ich diesen Leuten sagen und man unsicher ist? Und vielleicht geht es schief, lachen nachher die Leute über einen. Das ist das Risiko. Aber wenn wir es nicht machen, dann wissen wir nicht, wie es rauskommt. Und wir können auch nicht erleben, wie Gott uns führt in diesen Situationen drinnen. Ich glaube, dass wir gerade dort starke Persönlichkeiten entwickeln, wenn wir parat sind, unser Leben aus einer sogenannten Senfkorn-Perspektive anzuschauen. Das heisst, im Wissen, dass Gott viel grösser ist als unsere Möglichkeiten. Ich bin auch überzeugt, dass wir dort eine starke Persönlichkeit bekommen, wo wir parat sind, Gottes Wort ernst zu nehmen. Und dass wir das in unser Leben hineinnehmen und umsetzen. Dass wir Täter werden von dem, was Gott auch sagt. Eine dritte Grundlage habe ich auch noch gesehen in dem Text, den ich möchte mit euch teilen. Das ist die Grundlage von einer starken Persönlichkeit. Oh, jetzt, was habe ich gemacht? Das Grundlage von einer starken Persönlichkeit, das ist, dass Gott uns rettet. Dass wir die Sicherheit haben, in Gott drinnen. Ich bin im Moment in meinem Masterstudium dran und habe dort mich auch unter anderem mit der Kirchengeschichte beschäftigt, also mit der frühen Kirchengeschichte. Und wenn man dort so liest, was die ersten Christen aufgrund von ihrem Glauben haben müssen aushalten, das ist unglaublich. Ähnlich wie der Jeremia sind sie verfolgt worden, sind geschlagen worden, diskriminiert worden, getötet worden. Wir kennen das. Und gerade auch in der Verfolgung können trotzdem zu seinem Glauben stehen, ist eine grosse Herausforderung. Und ich habe mich mal gefragt, wie wer sagt, wenn ich vor der Entscheidung würde stehen, sterben oder meinen Glauben wieder rufen. Ich weiss nicht, vielleicht habt ihr euch den Gedanken auch schon mal gemacht, wie wäre es, wenn? Ja. Mir kommt ein Traum in den Sinn, den ich mal hatte, wo ich ganz krass mich gesehen habe, in einer Linie stehen und habe vorher gesehen, wie die Leute geköpft worden sind. Und ich wusste, jetzt komme ich dann dran und es ist darum gegangen, zu bekennen, zu Jesus mich zu bekennen. Und ich bin dann aufgewacht. Und die Frage ist dann wirklich, hat mich längere Zeit begleitet. Was würde ich in dieser Situation tun, wenn ich müsste entscheiden zwischen Tod oder eben Jesus verraten? Das hat mit Angst zu tun. Furcht. Und vielleicht sind wir jetzt in der Schweiz nicht gerade in dieser Situation, dass wir so verfolgt werden, ja, dass wir umgebracht werden. Also ich habe noch nie das gehört jetzt aus der Schweiz. Und trotzdem glaube ich, ich habe Angst, unser Leben sehr stark prägen. Vielleicht hat es nicht ganz die Weite wie jetzt eine Entscheidung für Leben oder Tod, aber wir haben Angst vor falschen Entscheidungen. Wir haben Angst vor dem, was andere könnten denken, in der Schule, am Arbeitsplatz oder eben auch an den Topfkollekten, oder? Wenn die Leute kommen und ich da irgendetwas sage und was denken denn die? Angst. Gott hat da Jeremia zu, sagt, hey, du musst dich nicht fürchten. Du sollst dich nicht von einer Angst bestimmen lassen. Und wenn wir das Leben von Jeremia anschauen, dann sehen wir, wie der Befehl von Gott eben sehr herausfordernd ist für Jeremia. Er ist geschlagen worden, eben und schlussendlich sogar auch umgebracht worden. Jesus sagt im Lukas 12, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass wir nicht Angst haben müssen. Auch dann nicht, wenn wir den Tod vor Augen haben. Und so sind wir herausgefordert, wenn wir starke Persönlichkeiten sind, dass wir uns nicht von unseren Ängsten bestimmen lassen sollen. Sondern, dass wir unsere Ängste dem anbefehlen können, der viel grösser ist als alles auf dieser Welt, der viel mehr Einfluss hat als irgendjemand auf dieser Welt. Was dabei natürlich auch entscheidend ist, ist, dass Gott hier auch Jeremia eine ganz geniale Zusage macht. Er sagt, ich rette dich. Und zwar nicht in dem Sinn, dass er ihn im letzten Moment noch schnell rauszieht, wenn er schon ins Wasser gefallen ist, sondern das Wort vom Retten da ist in dieser Zeitform geschrieben, dass er ständig ihn am Retten ist. Er ist ständig dran, begleitet ihn, beschützt ihn. Und Rettung im Zusammenhang, gerade auch im Neuen Testament, wird ja sichtbar in dem, was Jesus für uns da hat. Dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er am dritten Tag auferstanden ist. Und dass wir so die Möglichkeit haben, ein neues Leben anzufangen. Und wir können uns für die Rettung entscheiden. Wir können sagen, jawohl, ich glaube, dass Jesus für mich persönlich, für meine Schuld, für meine Fehler gestorben ist. Ich glaube daran, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist und dass wir neues Leben dürfen haben und dass ich in dem neuen Leben drinnen leben darf. Die Entscheidung müssen wir irgendwann mal fällen. Aber die Entscheidung ist nicht eine einmalige Entscheidung, sondern die Entscheidung ist etwas, wo wir immer wieder auch fällen müssen. gerade darum, weil Gott uns nicht nur einmal möchte retten in dem Sinn, sondern er möchte uns durch das ganze Leben durch retten. Wir haben oftmals das Gefühl, die eine Entscheidung und danach muss ich mein Leben wieder selber in die Hand nehmen. Danach geht es darum, dann muss ich ja Verantwortung übernehmen. Danach bin ich wieder alleine unterwegs und das ist überhaupt nicht der Fall. Gerade die Zusage, die Gott dem Jeremia gibt, sagt uns, dass Gott möchte mit uns durchs Leben durchgehen. Dass er möchte uns ständig retten, dass er möchte immer wieder uns helfen, aufstehen und weiterzugehen. Der Punkt ist eben der, dass wir uns für die Rettung auch entscheiden. Ich habe gerade letztens ein Gespräch mit jemandem, der sich neu für Jesus entschieden hat. Und wo wir sich darüber austauscht haben, hey, was ist denn die grosse Herausforderung auch im Leben mit Jesus? Dann nachher sind wir darauf gekommen, dass die grosse Herausforderung nicht ist, dass man Fehler macht, dass man sich falsch verhaltet, dass man sündigt. Sondern die grosse Herausforderung ist die, dass man nachdem, dass man Fehler gemacht hat, wieder aufsteht, weitergeht, sich eben helfen lässt von Gott. Und dass man so in dieser Berufung leben darf, die Gott einem gegeben hat. Und ich denke, dass wir hier herausgefordert sind. Wenn wir starke Persönlichkeiten sein wollen, dass wir parat sind, die Hilfe von Gott anzunehmen. In jeder Situation, in der wir drinnen stehen. Manchmal hat es auch mit Stolz zu tun, wo wir das Gefühl haben, ich habe das selber. Ich brauche doch keine Hilfe. Jeder von uns braucht Hilfe. Jeder braucht Unterstützung in jeder Situation. Und ich denke, dass es sich darum lohnt, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, jawohl, ich nehme die Hilfe von Gott an. Und ich bin überzeugt, das sind Faktoren, die uns zu starken Persönlichkeiten machen. Ich merke, am Schluss der Predigt wird es jetzt doch langsam heiß. Ich schwitze jetzt langsam. Vorne hätte ich so den Mantel angehangen. Ja, ich möchte einfach so am Schluss jetzt von dieser Predigt so ein bisschen auch die Fragen in den Raum stellen. Wo stehst du in deiner Persönlichkeitsentwicklung? Weißt du um den persönlichen Ruf von Gott an dich in dein Leben hinein? Um die Einzigartigkeit auch von deiner Berufung, die Gott über dein Leben ausgesprochen hat? Kennst du die? Weißt du das? Ist dein Leben prägt von dieser sogenannten Senfkorn-Perspektive? Bist du parat, auf Gottes Wort hin, Sachen in deinem Leben anzupacken, die vielleicht schon längstens dran sind? Lebst du als Gerettete oder bestimmt die Angst dein Leben? Ich würde jetzt gerne einfach wie eine Zeit haben, vom, wo wir so ein musikalisch vielleicht, wenn das geht, ein bisschen im Boden haben, wo wir darüber reflektieren können und wo jeder selber auch so ein bisschen seine Entscheidungen treffen kann. Ich bin überzeugt, dass Gott gerade durch sein Wort auch redet, uns anspricht. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch reagieren darauf. Dass man gerade auch in solchen Momenten Sachen festmachen kann. Und wir dürfen neue Entscheidungen treffen für unser Leben. Und ich möchte jetzt eben, wie gesagt, Raum geben. Mit dieser musikalischen Unterstützung, ja. Und ich würde dann die Zeit mit einem Gebet schliessen. angesprochen hast, dass du uns gerufen hast, dass du uns das Leben hineingeredet hast. Das ist ein absolutes Vorrecht. Und ich danke dir auch für den ganz persönlichen Plan, den du mit unserem Leben hast. Und ich danke dir vielmals auch, dass wir dürfen wirklich auch unser Leben aus deinem Blickwinkel anfangen anschauen. Dass all diese Schwierigkeiten, all dort, wo wir Spannungsfelder haben, all dort, wo wir vielleicht anstehen, wir dürfen wissen, das ist ein grosser Gott. Du hast, dir ist alle Macht gegeben. Du kannst Situationen grundlegend verändern. Menschen unmöglich, das kannst du bewirken. Und ich danke dir vielmals, dass auch gerade wir heute Morgen uns dafür entscheiden, aus dem Blickwinkel auch unsere Situationen, wo wir drinnen stehen, zu sehen. Und ich danke dir auch, dass du uns zusagst, dass wir nicht Angst haben, dass du uns rettest, dass wir in dir eine Sicherheit bekommen dürfen. Dass wir auf diese Art und Weise wirklich auch feststehen in unserem Leben. Auch dann, wenn wir Widerstand haben. Und dass wir auf diese Art und Weise auch wirklich starke Persönlichkeiten werden. In dir, durch dich. Und ich danke dir auch für all die Entscheidungen, die jetzt heute Morgen getroffen worden sind. Du siehst jedes einzelne Leben hier drin. Du weißt um jedes einzelne Spannungsfeld. Und ich danke dir auch, dass du dich hier dazu stellst und dass du diesen Entscheidungen auch weiterführst. Für deinen Heiligen Geist. Ich möchte dich loben und preisen und dir wirklich alle Ehre geben. Jesus Christus, für das, was du da hast für uns. Amen.